Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen. Heute Folge 3. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich bin sehr gespannt. Es wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich sage einfach mal ein Hallo in die Runde. Geht's euch allen gut?
Uns geht's gut. Ja, ihr seid ja immer im Dunkeln, ne? Jochen und du, ihr seid im Dunkeln bei den Folgen. Ich bin im Halbdunkeln und die einzig Erleuchtete ist Alice, ne?
Oh, vielen Dank. Hallo.
Ja, das stimmt. Alice hat uns die letzten Tage schon ein bisschen heiß gemacht. Also sie hat ja schon immer so ein bisschen gesagt, oh, was ich hier recherchiere und oh, das wird eine richtig gute Folge und oi, 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 oi. Und wir wissen ja von nichts, aber das macht einen dann schon ein bisschen heiß.
Ich kriege immer teilweise die Information. Die letzte Information, die ich bekommen habe, war, ich schicke dir das Skript nicht, es hat 46 Seiten, die war von heute Morgen. Ist die Nacht durchgearbeitet, ja?
Naja, es ging so, offen gestanden, habe ich mir mehrere Doktorarbeiten durchgelesen zu einem Thema.
Eine geschrieben nebenbei auch noch.
Ich weiß nicht, vielleicht, aber man muss ja immer aufpassen mit den Quellen, ne? Das Allermeiste hat man ja von anderen Leuten und so.
Bevor du loslegst, noch einmal kurz zum Disclaimer kommen, den wir jedes Mal vor die Folge packen. Wir machen einen Comedy-True-Crime-Podcast. Das heißt, wir gehen das Thema True-Crime auf eine teilweise humoristische Art und Weise an. Das nicht bedeutet, wir nehmen die Sache nicht ernst. Ganz im Gegenteil. Wir haben recherchierte Fakten, die genauso gut sind, wenn nicht besser, als bei anderen ähnlich gelagerten Podcasts, also True-Crime-Podcasts. Nur wenn es danach ist, über irgendeine andere Sache mal ein bisschen zu schmunzeln oder zu lachen, dann tun wir das. Und gehen in dieser Art und Weise mit dem Thema um. Sollte euch das nicht passen, und es gibt mit Sicherheit Leute, denen das nicht passt, dass man ein Thema, das auch ernsthafte Elemente oder viele ernsthafte Elemente enthält, teilweise lustig behandelt, dann seid ihr hier falsch. Dann müsst ihr euch andere Podcasts anhören, denn an diesem Grundkonzept werden wir nichts ändern. In diesem Sinne, wenn ihr jetzt sagt, ist mir egal, ich bin dabei, dann beschwert euch anschließend nicht. Ihr wisst und wusstet, dass noch was auf euch zukommt.
Georg, weißt du, an wen mich gerade erinnert hast? An irgendeiner der Lehrer. Da gibt es ja auch so Lehrer, die vorne am Pult stehen und sagen, so, ich habe das und das und das und das zu sagen. Oder an der Uni. Und wen das nicht interessiert, da ist die Tür, ihr könnt jetzt gehen.
Ja, wer steht auf? Unglaubliche Begriffsstutzigkeit, muss ich zugeben. Ne? Wenn ich mir manche Kommentare anhöre, durchlese, auch bei anderen Podcasts ähnliche Dinge machen, dann denke ich mir, aber ihr wisst doch, was ihr da hört. Warum beschwert ihr euch denn anschließend? Und deswegen dachte ich mir, wenn ich das unmissverständlich formuliere, dann wird es möglicherweise keine Missverständnisse geben. Klammer auf, ich gehe nicht ernsthaft davon aus, dass es deswegen keine Missverständnisse gibt.
Alice,
wir haben es gesagt.
Ich bin ja der Kassenwart des Kassenwart des True Crime Podcasts. Erste Folge habe ich 12 Leichen in meinen Büchlein notiert. Mhm. Letzte Folge war ein bisschen weniger. Ne? Mhm. Nur eine.
Eine.
Genau, eine Leiche. Ich hoffe, du hast heute nochmal, was ich notieren kann. Ein paar Striche.
Ich habe ein bisschen mehr mitgebracht heute, damit du auch ein bisschen was zu tun hast. Was allerdings erst wahrscheinlich später der Fall sein wird, dass du anfangen kannst zu zählen. Also erst könnt ihr euch heute mit mir gemeinsam an den Niederrhein begeben.
Das sehr gut, Heimat.
Oh, Niederrhein.
Das wird eine Heimatfolge für einige von uns.
Kevela, Kleve, Mönchengladbach, Aachen, auch eine wunderschöne Region.
Was macht die so aus, Jochen? Würdest du sagen, der Niederrhein, was ist denn am Rhein?
Also erstmal, schöne weite Landschaften, wenig bebaut, viel dörflicher Charakter. Mhm. Der Rhein ist da auch nicht mehr nur gerade, sondern schlängelt sich auch so ein bisschen. Schließe die Augen.
Aber Alice hat ja gefragt, was zeichnet die Region aus? Also
ja, das zeichnet die Region aus. Lecker Altbier gibt es da, unbedingt. Ne? Mhm. Und es hat so einen dörflichen Charakter.
Mhm. Ja. Warst du schon mal da?
Ja, klar.
Okay.
Ich kenne den Niederrhein. Ich komme doch aus Düsseldorf und ab und zu macht man auch mal eine Fahrradtour oder mit dem Auto. Und dann fährt man. Ich habe ja auch Handball gespielt am Rande und da war ich schon oft im niederrheinischen Bereich. Ja. Fängt das eigentlich schon bei Krefeld an oder ist das gehört? Okay. Seht ihr? Ich weiß Bescheid.
Also zur Recherche. Ich könnte jetzt einen langen Vortrag über den Niederrhein und speziell die Stadt, mit der wir uns heute beschäftigen. Und auch dazu gibt es Doktorarbeiten, vor allen Dingen auch über die Jahrhunderte, wie sich dort die Infrastruktur entwickelt hat. Aber Jochen, du hast es ganz genau beschrieben. Also versetzt euch hinein in diese dörfliche Anordnung in viel Gegend und eher kleinstädtisch geprägt, bis dörflich bis kleinstädtisch geprägte Gegend. Und dort lernen wir heute eine Frau kennen, die natürlich auch irgendwann geboren wird. Und geboren wird sie 1916 in Kempen bei Krefeld am Niederrhein.
Das war früher, also die Gegend, wo ich groß geworden bin, Willich, hatte früher das Stadt, also das Kreiskennzeichen Kempen-Krefeld, KK für Kempen-Krefeld. Also wir gehörten quasi dazu.
Ja, dann wirst du vielleicht heute einiges wiedererkennen, aber vorstellen kannst du dir ganz genau, wenn wir mit mehreren Menschen zu tun bekommen. Aber wir werden Nachbarschaft kennenlernen, wir werden Familien kennenlernen, wir werden die örtliche Polizei kennenlernen, wie nahezu in jeder Folge. Und das alles in diesem dörflichen Charakter, der stark geprägt ist von dort traditionell auch Katholizismus und einem eher konservativen Lebensbild.
Das stimmt.
So Vereinsstrukturen gibt es da, das kennt ihr sicher, ne? Also mal vom Sportverein
abgesehen. Schützenverein.
Sowas, ne?
Ich hatte mal eine Freundin in Krefeld.
Ey.
Als du in Frankfurt gelebt hast?
Nee, als ich bei Giga war in Düsseldorf.
Ach so, okay. Das ist ja noch halbwegs nah.
Ja, das ist, glaube ich, so noch nicht mal eine halbe Stunde mit dem Auto. 20 Minuten, 25 Minuten?
Alles total nah beieinander. Krefeld, ja, Gladbach, Düsseldorf.
Wuppertal ist auch nicht weit.
Ja, Wuppertal, komm. Das ist Bergisch Land. Mädchen, wo kommst du denn bei?
Ich bin ja ursprünglich ganz aus Westfalen. Ne? Das ist ja der natürliche Feind des Rheinländers, der Westfale. Aber ich habe einen rheinischen Großvater, der aus der Ecke kam, Urgroßvater. Und der war tatsächlich Seidenspinner, Meister und kam auch aus der Gegend. Jetzt ist es 1916 in Krefeld, Kempen. Und die, unsere Hauptdarstellerin wird geboren in diesem Jahr und das ist ein wirtschaftlich eher schwaches Jahr dort in der Gegend. Die Gegend dort ist zu der Zeit geprägt von Textilindustrie. Und die Textilindustrie ist natürlich anfällig für Krisen, weil so Luxusgüter wie Samt und Seide damals eher über den Export nach England, Frankreich und Belgien funktionieren. Und so kommt es natürlich dazu, dass im Rahmen des Ersten Weltkrieges dieser Export stillgelegt ist, Ersten Weltkrieges stillgelegt wurde. Es gab Betriebsstilllegungen, so staatliche Zwangsbewirtschaftung, Beschlagnahmung von Baumwolle für Kriegszwecke, Einfuhrverbote und eine hohe Arbeitslosigkeit. Es gab zwar auch einen Kohlebergbau da, die Gegend ist auch geprägt von Kohlebergbau, aber diese Industrie hat die Textilarbeiter nicht gerne übernommen, besonders die Färber nicht. Das war eine sehr, sehr große Zunft im Rahmen der Textilindustrie und denen sagte man nach, die könnten einfach nicht so schnell arbeiten.
Ohne Säcke quasi.
Ja. Daher kommt übrigens auch der Begriff blau machen, das habe ich dann auch nochmal.
Ah, echt?
Ja, ja, das kommt
da
daher.
Kommt das her?
Ach, also unglaublich, in was für Rabbit Holes man landet, wenn man Kempen am Niederrhein recherchiert.
Ich hatte bei dem Blaumachen mal gehört, dass es darum ging, dass man irgendwie mit Urin bestimmte Farben von, also Stofffarben erzeugen konnte, wenn man Alkohol ganz getrunken
genau.
hatte.
Ganz
und
genau.
Dementsprechend haben sie gesoffen, und so um dann diese Farbe herstellen zu können.
Aus. Ne? Und da kann man sich doch ganz schnell vorstellen, wie neidisch da die sind, die nicht so viel Bier trinken müssen.
Die nicht
oder
saufen können, um zur Arbeit.
Oder?
Moment mal, es gab und, Angestellte, die mussten saufen, um Farbe herzustellen. Wollte mich verarschen?
Nein, das ist tatsächlich so gewesen. Früher war das schöner. Das
auch früher war das Leben doch viel besser, Mann.
Klasse, ich würde, jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Vereine blau als Vereinsfarbe haben.
Siehste?
Damit die einfach saufen konnten zum Trikot herstellen.
Traumjob von Jochen, Alter. Du machst das Ganze für lau. Du zahlst sogar noch dafür, Jochen.
Ja, und wir sind kaum in Minute 8. Wir haben schon wieder tiefe Erkenntnisse gewonnen. Auch heute übrigens ist die dörfliche Struktur, kleinstädtische Struktur immer noch stark da. Diese Stadt Kempen, in der wir uns bewegen, die hat heute so um die 30.000 Einwohner eingemeindet. Alles, was so an Dörfern, die Jochen eben beschrieben hat, auch mit drumherum liegt. Da gibt es einen St. Martinszug, der ist sehr berühmt. Da gibt es einen Rosenmontagszug. Die haben einen Altstadtlauf. Die haben ein Radsportrennen rund um die Burg. Und mehrere Gymnasien, also das ist schon so infrastrukturell ganz gut aufgestellt. War es damals nicht, als unsere Hauptdarstellerin in dieser Folge geboren wurde. Und zwar wuchs die in zu der Zeit nicht unüblich in der Gegend tiefster Armut auf. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Und dazu kam bei ihr, dass ihr Vater sie und ihre Mutter im Stich gelassen hat. Also der ist irgendwie verschwunden, was zu der Zeit, das könnt ihr euch vorstellen, natürlich nochmal ein viel größeres Drama war, als
und
das heutzutage
war
der
auch,
Fall
ne?
ist. Ja. Also das ist so ihre Kindheit gewesen, die war einfach geprägt von Armut und von Krieg und von Not und natürlich sicherlich, wie wir uns vorstellen können, auch nicht unbedingt von hoher gesellschaftlicher Akzeptanz. Ne?
Ich muss da gerade nochmal einhaken, weil das, glaube ich, heute ist das ja nichts Ungewöhnliches, dass Mütter oder auch Väter, aber auch trotzdem häufiger noch Mütter, ihr Kind alleine erziehen. Ich habe mal so Statistiken gelesen, da ging es um sozial schwächere Familien und die USA, also nicht 100% vergleichbar, aber nur mal so eine Idee zu bekommen, wo es in den, glaube ich, 50er und 60er Jahren noch so war, dass auch bei den sozial schwächeren Familien 85% ungefähr in einer Familie mit beiden Elternteilen oder mit zwei Elternteilen groß geworden sind. Und es heutzutage so ist, dass nur noch 30% in einer Familie mit zwei Elternteilen groß werden. Also die Mehrheit schon nicht mehr. Ne? Und heute ist es halt nichts Ungewöhnliches mehr. Aber früher war es dann vermutlich so, dass wirklich die Nachbarn getuschelt haben, der ist der Mann weggelaufen. Ne?
Ja. Es gab damals ja auch noch diese Heime für gefallene Mädchen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Also selbst, ne, also Verhütung war ja gar nicht dran zu denken. Zumindest seitens der Frauen nicht. Und ging halt nichts, ne, war ja auch nicht vorgesehen. Und wenn man da zum Beispiel auch vorehelich schwanger wurde, dann hieß man das gefallene Mädchen. Es gab entsprechende Heime etc. Die Kirche hat das organisiert, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ja auch wirklich schlimme Geschichten, wie es da den vor allen dann auch den Frauen ergangen ist. Und jetzt ist dieser Weltkrieg, in dem sie geboren wird, natürlich auch das Ereignis, das dazu beiträgt, dass die Not größer wird und die Wirtschaftskrise folgt. Das kennen wir ja aus der Geschichte zur Genüge. Ich lasse mal die Kindheit unserer Hauptdarstellerin, die Maria heißt, die lasse ich mal jetzt weg und steige ein zu ihrer relativ jungen Ehe. Denn was sie mitnimmt aus Kindheit und Jugend ist Not und Unterversorgung sowie Abwesenheit von Versorgern. Was damals natürlich eher gang und gäbe war, dass da der Mann der Versorger war und eine heile Familie auch so auszusehen hatte. Sie heiratet also und bekommt mit ihrem Mann 4 Kinder. Das ist relativ üblich in der Zeit, viele Kinder zu bekommen. Die Ehe ist nicht
besonders. Welchem Jahr sind wir gerade ungefähr?
Na, wir bewegen uns jetzt
um Krieg
im Jahr
noch?
Ungefähr. Gerne. Ja, also kurz vor der Wirtschaftskrise rum. Wir müssen jetzt wahrscheinlich so um die 30, in den 30ern sein. Die Jahreszahlen, vielleicht zu der Recherche, es gibt zu dem Fall ganz wenig Material. Und ganz, ganz wenig speziell dazu. Aber das ist so die Schraube, in der wir uns bewegen. Ausbruch Zweiter Weltkrieg ist da das Stichwort. 4 Kinder muss man ja auch erstmal im Ablauf von ein paar Jahren kriegen. Sie wird nicht jedes Jahr eins bekommen haben, denke ich mal. In all dieser Zeit ist ihr Mann unzuverlässig, ist ein schwerer Trinker, der betrügt sie.
Der muss Farbe machen.
Ja, wahrscheinlich.
Richtig.
Ja, da sind wir wieder beim Alkohol.
Der heute arbeitet.
Alkohol,
der arbeitet hart.
Ja. Sieht so aus, als würde das nicht gut laufen für sie. Ne? Und was dann geschieht, ist, dass er eingezogen wird zum Zweiten Weltkrieg, an die Front muss und dort vermisst wird. Diese kleine Stadt Kempen leidet wie alle anderen deutschen Städte in der Zeit natürlich auch unter den Folgen des Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Die wirtschaftliche Situation ist nicht besonders stabil. Die Nachkriegsjahre sind geprägt von Wirren wie überall. Ne? Die Männer sind nicht mehr da oder kommen später wieder. Diese Stadt ist natürlich auch besetzt dann von den Alliierten. Und in den Nachkriegsjahren, ihr Mann taucht nicht wieder auf, bekommt Maria 2 uneheliche Kinder.
Oh oh.
Ja, der Mann ist ja weg.
Ja, der ist weg und ich meine, ne, wie es vielen Frauen in der Zeit so ging, sie wird sich schon irgendwie zu helfen gewusst haben und musste sich wahrscheinlich auch irgendwie helfen. Also wenn ich in meine eigene Familiengeschichte gucke, bei meinen Großmüttern, wo die Großväter lange, lange Jahre weg waren, erst im Krieg und dann in Gefangenschaft oder gar nicht wieder auftauchten. Da gab es natürlich auch viele Frauen, die dann versucht haben, in irgendeiner Form sich durchzuschlagen, unter anderem mit Gefälligkeiten, mit Soldaten oder wie auch immer. Dazu kommt, dass die Maria keine Berufsausbildung hat und hat jetzt diese zwei Kinder noch bekommen in den Nachkriegsjahren. Und so sind sie schon zu sechst, ne? Also zu siebt mit ihr. Sie hat sechs
Kinder. Alle Kinder haben den Krieg überlebt und überlebt in der Zeit.
Alle Kinder sind bei ihr, ne? Die ersten vier und die beiden anderen, die so nachkamen in den Nachkriegsjahren. Und die verbringen ihre Zeit wie und ihr Leben wie so viele in der Zeit, aber da noch ein bisschen heftiger in verschiedenen Notunterkünften. Und sie kriegt einfach kein Bein richtig an die Erde und hat nur eins im Sinn, sie und ihre Kinder will sie unbedingt aus Armut und Not herausbekommen. Und sie will unbedingt geordnete Verhältnisse und setzt dafür alles ein, was ihr möglich ist, und sie sucht wieder einen Mann. Jetzt könnte man sagen, ja, such mal einen Mann mit sechs Kindern, ne? Das ist vielleicht jetzt auch nicht so, dass jeder schreit, das ist aber super, ihr seid ja schon, kommt doch rein, ihr sieben. Ich ernähre euch dann mal. Naja, dieses
nach dem Krieg vor allen Dingen.
Ne, so, und die Aufbaujahre in den 50ern, gut, da ging es dann natürlich irgendwie wieder los, dass es was gab und die gab es großes Engagement, das Land wieder aufzubauen. Aber dieses einen Mann zu finden, das entsprach natürlich in der Zeit auch dem traditionellen Rollenmodell. Und das traditionelle Rollenmodell war auch, obwohl die Frauen im Zweiten Weltkrieg sehr autonom waren und sehr emanzipiert sein mussten, dass nach dem Krieg die im Westen Deutschlands die ganz alten Rollenbilder wieder hochkamen. Also die Frau hatte zu kochen, die hatte den Mann zu pflegen, die hatte formale Dinge zu arrangieren, die sollte natürlich auch gesellschaftlich repräsentieren. Das ist so das Rollenbild gewesen. Und der Ehemann sollte eben nach den Rollenmodellen wirtschaftlich die Familie unterstützen. Also ganz klassische Rollenverteilung. So. Also für Maria wäre es keine Option gewesen, allein zu leben mit sechs Kindern. Und sie hat natürlich Ausschau gehalten und dann hat sie einen Mann kennengelernt, der Witwer war. 1959 war das. Und dieser Mann hieß Peter Eulenpesch.
Eulenpesch.
Der Peter.
Das war der Peter Eulenpesch.
Eulenpesch.
Du kannst das bestimmt
wissen. Der hatte den Krieg überlebt.
Der hatte den Krieg überlebt, war selber aber Witwer.
Aha.
Und das ist jetzt natürlich eine ganz günstige Lösung in dem Zusammenhang zu sagen, gut, ne, der braucht wen für seine Kinder, sie braucht einen Versorger. Und der Herr Eulenpesch, der war da relativ fleißig, der hatte 8 Kinder.
Doch, der nette Herrn Eulenpesch von nebenan. Ja. Ein Mann für alle Fälle.
Ja. Einige von Herrn Eulenpeschs Kindern waren zu dem Zeitpunkt, als sie sich kennengelernt haben, waren schon aus dem Haus. Aber 4 kamen dann tatsächlich noch in den gemeinsamen Haushalt. Und so hatte dann Maria 10 Kinder im Haushalt zu versorgen. Und
Alter, jetzt stellt euch das mal vor.
Ich habe 1. Also
10 Kinder am Tisch im Haus. Ich werde irre.
Ja, die Frage ist natürlich, wie viele iPads hatten sie?
Ja. Genau. Und wie stabil war das WLAN?
Du musst ja auch mal alleine für die 10 Kinder irgendwie Essen ranschaffen.
Yep.
Also ich meine, ihr seid eine Familie mit 3 bzw. 4 Leuten. Allein die Menge an Nahrung, die da gekauft und verarbeitet werden muss jeden Tag, da reicht ja ein Herd schon nicht mehr aus, wenn du warmes Essen machen willst.
Nein.
Also so ein 5-Liter-Ding mit Kartoffeln.
Ja gut, es also gab
du würdest heute sagen,
Rheinischer Sauerbraten.
Also du musst
natürlich gab es vermutlich nicht viel, ne? Also du kriegst ja nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch bei 10 Kindern.
Ja, und jetzt könnte man sagen, das ist aber schon, ne, 10 Kinder, der Mann und ich, jetzt sind wir zu 12. Würde ich jetzt sagen, das ist ja wie so ein kleines Hotel schon mal zu betreiben. Die müssen ja auch alle was anziehen, ne? Die muss die Wäsche machen und so weiter und so fort. Also
und er muss ja das Geld ran schaffen. Schafft er erstmal das Geld für 12 Leute ran?
Ja. Ja, und jetzt kommt's noch dicker. Da kam plötzlich, taucht Marias Vater wieder auf. Wir erinnern uns, der hat die Familie im Stich gelassen, ne? Sie und ihre Mutter.
Ja, die Mutter, ja.
Und der ist jetzt aber pflegebedürftig. Und dann nimmt sie den
auf. Und sagt, kannst du mir helfen?
Ja. Und das Problem war, dass ihre Mutter verstorben war und niemand sich um diesen Mann kümmern konnte. Jetzt war aber ihr Vater Lokomotivführer gewesen und hatte eine ganz gute Rente. Also ich kenne das so von meinen Großeltern. Meine Oma sagte immer zu mir, also ihr müsst irgendwie gucken, geht zur Post oder zur Bahn. Das war der immer wichtig, ne? Das ist ein Geschenk.
Das ist ja wie heute, ne?
Ja.
Geht's Post oder zur Post oder zur Bahn.
Das war damals jedenfalls so, dass die eine annehmbare Rente hatte.
Und Post war ja früher Beamte auch, ne? Bei der Bahn weiß ich es nicht, aber das war ja nicht so ganz schlecht. Wenn du da verbeamtet warst, dann hast du vermutlich wirklich eine brauchbare Rente gehabt.
Ich glaube, Bahn war auch Verbeamtung. Ich höre nämlich noch meinen Vater sagen, Kinder, setzt euch gerade hin, der Bahnbeamte kommt, wenn wir Zug fahren.
Ja, das kann sein. War ja auch alles, war ja auch staatlich und so. Ja, gut. Verstehe. Ja. Post oder Bahn, alles klar, abgehakt.
Ja, zumindest brachte der Geld mit. Und das war sicherlich attraktiv für, du hast es gerade schon gesagt, Georg, die Versorgung all dieser wahrscheinlich hungrigen Kinder. Im Laufe der Zeit hört man später von Zeugen, soll dieser Vater wohl ein klein wenig cholerisch sich aufgeführt haben und beherrscht haben die Familie und versucht haben, den Chef der Familie rauszukehren. Und das war jetzt schwierig für Maria. Die fand es nicht besonders angenehm.
Bis dahin war es noch Easy Mode, aber da wurde es dann schwierig.
Da wurde es dann wirklich schwierig, und einen Pflegefall zu Hause zu haben, bedeutet natürlich auch, jemanden rund um die Uhr zu waschen, zu füttern. Schwerer Pflegefall heißt, ne, jemand behandelt mich schlecht oder führt sich auf, und ich darf aber trotzdem noch ganz, ganz viel für den tun, was auch sicherlich nicht einfach ist zu machen.
Also ich kann mir so vorstellen, so die Gemütslage bei der Frau, so der Puls steigt so langsam, ne?
Mhm.
Okay, ich bin schon, ja. Es kocht. Mhm.
Ja, und später wird auch gesagt, das war im Nachhinein für alle auch irgendwie offen dargestellt, dass so die Kosten-Nutzen-Relation nicht mehr stimmte, ne? Also die Arbeit und alles das, das war ja irgendwie was sich auch lohnen sollte, und irgendwie fand sie das wohl nicht mehr so, ne? Dass das so, so lohnend und gut war für sie, ja. Jetzt guckt die aber auch ganz gerne Fernsehen. Und sie schaut 1956.
Die haben 1956 einen Fernseher?
54. Und sie sieht in der Wochenschau einen Bericht über den Lehmann-Prozess. Ist euch der Lehmann-Prozess ein Begriff?
Nee, ich glaube nicht.
Lehmann-Prozess?
Nee. Ja. Hamann sagt mir was, aber Lehmann nicht.
Du bist nah dran. Also vor dem Mainzer Schwurgericht beginnt 1954 der Prozess gegen eine Frau, die ist 31 Jahre alt, und sie heißt Christa Lehmann. Die kommt aus Worms. Und dieser Frau Lehmann wird ein Giftmord, ein versuchter Mord und ein versuchter Totschlag zur Last gelegt.
Krankenschwester?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so, weil da habe ich mich nicht so tief reingewurschtelt. Aber die vergiftet mit etwas, wofür sie definitiv nicht Krankenschwester sein müsste, um dran zu kommen, und zwar benutzt die das Gift E605. Sagt euch das Gift E605 was?
E600 ist das?
Wahrscheinlich von Bayer hergestellt, ne?
Richtig, ja.
Hä, wie kommst du denn jetzt da drauf?
Weil alles von Bayer hergestellt ist, einschließlich Heroin.
Was?
Heroin war mal ein Markenname von Bayer.
Heroin?
Ja, es gibt Fotos von diesem Heroinfläschchen mit Bayer-Aufdruck.
Ach Quatsch, ehrlich?
Ja.
Geil.
Der eigentliche ursprüngliche Name von E605 ist Parathion, also die chemische Bezeichnung. Die meisten Menschen kennen E605 im Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln. Das ist ein Pflanzenschutzmittel, das die Firma Bayer entwickelt hat. Das ist eine braune Flüssigkeit mit so einem knoblauchartigen Geruch. Also sie kann, ne, Summenformel ist C10H14NO5PS.
Ah, jetzt
wollte ich gerade sagen. Jetzt hast du es natürlich mir weggenommen. Wir vervollständigen unsere Sätze hier irgendwie.
Ja, das ist ein E605 ist ein Alkylphosphat und ist hochgiftig für organische Lebewesen.
Schädlinge. Wir sagen Schädlinge dazu, ja.
Genau, wir sagen für alle möglichen Tierchen, die auf Pflanzen sitzen. Und was natürlich den Bauern wichtig ist, ist, dass die Pflanzen überleben, aber die ganzen Schädlinge weggehen. Und wir begeben uns gerade in der landwirtschaftlichen Phase in dieser Zeit in eine Phase, wo sehr gerne sehr viel Gift eingesetzt wird, weil die Erträge sich so prima steigern lassen und. Und dieses E605 kommt gerade richtig. Das ist nämlich entwickelt worden von Gerhard Schrader. Und Gerhard Schrader hat...
Der alte Hardy, ne?
Gerhard. Der alte Hardy, der forscht seit 1928 in der Chemie, ist Chemieforscher und geht dann in den 20er Jahren zur Bayer AG in die Farbstoffforschung. Und forscht über organische
Phosphor. Besäuft sich da und macht blau.
Richtig. Eigentlich ist er so Chemiker mit Leib und Seele und wird mit der Entwicklung von Insektiziden damals schon beauftragt und versucht da lustige Kombinationen von Phosphorverbindungen mit Cyanid. Und dann hat er sich auch aus Versehen noch selber vergiftet mit Sarin und war wochenlang im Bett. Und das Folgepräparat, was er dann entwickelt hat, das hatte noch dramatischere Wirkungen auf Säugetiere, kam für die Firma als Insektizid gar nicht mehr in Betracht. Jetzt gab es die Zeit aber her, dass die es günstig fanden, das mal ans Militär zu geben. Und zwar in die Giftgasentwicklungsabteilung in der Spandauer Zitadelle in Berlin. Und dieses Nervengas, der Vorläufer sozusagen des E605, wurde Tabun genannt. Und Schrader erhielt in der Kriegszeit für die Überlassung dieses Patentes mit einem Kollegen zusammen 50.000 Reichsmark. 1938 hat er, das war recht viel, ja. Und 1938 fand er für ein für Affen zweimal giftigeres Nervengift noch. Also der hörte nie gar nicht auf, dazu zu forschen. Und auch das übergab er der militärischen Forschung. Also das E605, mit dem dann später diese Frau Christa Lehmann in Worms mordet, das ist der Nachfolger dieser Kampfstoffe, muss man eigentlich sagen, die hochgiftig waren. Und dieses E605, wenn ihr das mal eintippt in die
Ich wollte gerade fragen, Maschine. Ich habe es wirklich gegoogelt, aber ich habe mich jetzt nicht getraut, was zu sagen, weil ich fand das aber so faszinierend. Jetzt müssen wir mal Regeln aufstellen. Ist es erlaubt für uns nebenbei zu googeln und uns schlau zu machen?
Gerne, weil in dem Fall google mal E605.
Ja, das ist das Schwiegermuttergift. Schwiegermuttergift
wird das. Schwiegermuttergift, genau.
Geiler Name.
Das ist tatsächlich sowas von giftig, dass sich da ständig auch irgendwelche Bauern dran vergiftet haben. Das war nämlich als Pulver wurde das hergestellt. Und wenn du in die Bildersuche gehst, findest du auch solche Emaille-Werbeschilder dafür aus den 50ern mit E605 zu gesunden, vollen Ernten. Ne? Ja. Und fröhliche
Dann haben die Bauern keine Schutzmasken aufgehabt und schon gab es einen Bauern weniger.
Richtig. Das bleibt
es ist halt, ich war halt verwirrt, weil du immer E605 gesagt hast. Und also ich sag halt immer Nitrophenolithiophosphorsäure-Ester ja, dazu. Und deshalb habe ich nicht sofort die Connection herstellen können. Also, aber okay, wenn ihr es lieber E605 nennen wollt, cool für mich, wollte ich nochmal sagen.
C10H14NO6PS meinst du, ne?
Gut, das ist natürlich die Summenformel, aber ich nenne es halt einfach bei seinem Namen. Also manchmal sagen wir auch einfach Nitrostigmin dazu.
Sehr gut. Ja, also ich habe wirklich zu diesen Giften und zu Intoxikation zwei Doktorarbeiten jetzt gelesen und es ist wirklich spannend, wie sich dieses E605 zu einem total beliebten wir bringen mal unauffällig Menschen um die Ecke, die uns schon lange auf den Sender gehen, Nerv entwickelt hat, weil es tatsächlich auch immer ein Unfall hätte sein können.
Wahrscheinlich war das so, ja, also wenn man jemanden um die Ecke bringen will, dann sagt man, geh mal zum Bauer Paulsen und mach mal da Unkraut jäten oder so und nimm mal das Mittel mit. Und so, zack, oh, tot. Ja. Schade.
Und so erfährt dieses E605 in dieser Zeit tatsächlich einen totalen Boom unter denen, die Menschen um die Ecke bringen wollen oder auch sich selbst. Also wer sich dafür nochmal interessiert, was da in der Entwicklung so ablief, das war damals wirklich ein Klassiker unter den Giften. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist kein besonders schöner Tod. Denn dass dieses E605, was übrigens nichts mit den E's, mit den Farbstoffnummern zu tun hat.
Ach, das sagst du.
Das ist so.
das ist direkt mit allem anderen zusammen. Glaub mir, die Strahlung von den Mikrowellen und so. Alles dasselbe.
Genau. Ja.
Weiß Bescheid. Also,
ich habe auch noch mal ein bisschen mich mit Notfall- und Rettungsmedizin nach solchen versehentlichen Intoxikationen mit E605 Parathion beschäftigt. Und es gibt tatsächlich nur ein Gegengift dagegen, das ist Atropin, das sofort gegeben werden muss. Der Tod tritt relativ schnell ein bei der entsprechenden Dosierung. Also relativ schnell bedeutet so zwischen 5 und 10 Minuten. Was allerdings in der Zeit passiert, wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Das kommt zu Krämpfen und die Pathologen, die dann die Leichen zu untersuchen haben, um festzustellen, woran sind die gestorben, die berichten regelmäßig also von vollkommen verzerrten Körpern, die wirklich im Kampf gewesen sind. Das muss ganz, ganz furchtbar sein. Jetzt ist das ja sehr giftig und man könnte jetzt denken, das ist dann wahrscheinlich spätestens so in den 80er Jahren mal verboten worden einzusetzen, weil es eben auch viel Missbrauch und viel Unfälle gab. Dem ist aber nicht so, dass das europaweite EU-Verbot kam erst 2002 von E605 und es gibt immer noch Leute, die das gerne benutzen, um ihren Garten, wenn sie noch was vom Opa in der Garage gefunden haben, insektenfrei zu machen. Also das kenne ich.
Ich kann mich noch an irgendeine Krimiserie erinnern, in denen irgendwer dieses E605 im Garten noch in so einem Schuppen drin hat. Das ist da Teil des Plots, dass es verboten ist, aber jemand das noch im Garten
hat. Das war Dexter.
Eine deutsche Krimiserie auch zumindest. Dexter auch, ja.
Aber warte, bei Dexter hat doch die Freundin dann von ihm, fünfte, sechste, irgendwann hat die doch auch da irgendwas mit Pflanzengifter gemacht in ihrem Garten.
Oh, ich habe keine Ahnung.
Naja, okay.
Bei den Amis war das doch immer die Frostschutzmittel, mit denen sie die Leute getötet haben, ne?
Ja, oder eine Machete halt.
Ja, oder so, oder halt Schusswaffen. Aber wenn es Gifte waren, waren es irgendwie oft die Frostschutzmittel. Und dann, die haben was gemein mit dem E605, nämlich dass sie in Farbstoff versetzt wird, damit es auffälliger ist und man es nicht aus Versehen zu sich nimmt.
Ja.
Oh Leute,
ist ganz schön was los mit diesem Gift. Also jetzt kommen wir vielleicht auch immer noch mal wieder drauf, was das so macht, ne? Also Georg hat gerade schon gesagt, so eine blaue Farbe. Manchmal setzt man solchen Stoffen auch Geruchsstoffe zu, dass vollkommen gleich von vornherein klar ist, es stinkt derartig, dass damit kann man nicht verunfallen, weil macht man ja eigentlich auch zum Beispiel bei so Reinigungsmitteln, die sollen ja auch nicht so lecker duften, damit Kinder das nicht trinken und so.
Das macht man bei ganz vielen Sachen, ne? dieses Vergällen, ja, dass man die Farbe oder den Geruch, Geschmack oder so verändert. Ja. Ne? Bei manchen Sachen auch, damit sie nicht verkauft werden, zum Beispiel Industriealkohole, damit die nicht als normale Alkohol verkauft werden.
Genau. Ja, Maria sieht die Wochenschau und den aufsehenerregenden Prozess der Giftmörderin und bekommt eine Idee, wie sie das Problem lösen kann, das sie zu Hause hat. Und so geht sie einkaufen und sie mischt das tödliche E605 in das Essen ihres Vaters.
Okay.
Jetzt ist das ja blau eingefärbt und da kann man sich jetzt fragen, wie hat sie das denn hingekriegt? Blaues Essen ist ja eher selten.
Papa, es gibt Schlumpfenpudding.
Schlumpfeis.
Oh, ja, gut.
Aber da hat sie auch gleich, die ist ganz pragmatisch und hat gleich eine Lösung dafür. Und so mischt sie das in eine, weil sie auch sowieso sehr gut kochen kann. Und da kriegt sie immer Achtungspunkte auch für ihre leckeren Nachtische. Und so erfindet sie für sich einen leckeren Blaubeerpudding, in dem die Farbe des E605 gar nicht auffällt. Und das ist unser heutiger Fall. Maria Felten, das Blaubeermariechen.
Ach, das ist so ein niedlicher Name,
das,
ne?
Blau, ja, ne? Also ich nehme mal an, dass sie dann irgendwann Gefallen gefunden hat am stillen Morden, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier also beim Vater von ihr aufhören, oder?
Das war erst der Anfang und der kranke alte Mann stirbt, ne? Der war ja aber, wie wir wissen, der lag da schon pflegebedürftig und da hat sich niemand
drüber gewundert. Aber jetzt gibt es auch keine Rente mehr, oder?
Starb. Ja, das stimmt, dass die Rente fällt aus, aber es kommt eine weitere Verwandte in den Haushalt, und zwar eine alte Tante. Die hat Ersparnisse, die gleicht das aus, dass der Vater da weg ist und die Rente wegfällt, wird aber auch relativ schnell zur Last.
Und, klar, ne? Die ist weg, die redet
blöd. Ja, da sind so, Jochen, da turnen immer noch 10 Kinder.
Ich kann den Blaubeerpudding schon riechen.
Ja. Ja. Da gibt es einen Nachtisch für die Tante.
In dem einzigen wirklich ausführlichen Film, den es dazu gibt, gibt es einen tollen O-Ton des jüngsten Sohns des Peter Eulenpesch. Und der sagt in einer Sequenz in tiefstem Rheinisch, so war es bei der Tante ja auch, das Geld war ob, die war nur noch Last, und eine Last, die muss dann beseitigt werden.
Sicher.
Das in der Rückschau. Ja, es kommt, diese Tante ist da auch noch am Leben, es kommt zu unangenehmen Auseinandersetzungen und die kann man in so einer ländlichen Umgebung überhaupt nicht verheimlichen. Das kriegen die Leute mit. Schließlich wird die Tante bettlägerig. Sie gibt Maria eine Vollmacht für ihr Sparbuch. Mhm. Und die Maria, die hebt auch heimlich mehr ab als vereinbart. Und die Tante kriegt das schon mit und erstattet Strafanzeige. Also die Situation spitzt sich zu. Dann hat die Tante einen zweiten Schlaganfall nach dem ersten, den sie wohl hatte, wegen dessen sie einzog und ist auf intensive Betreuung angewiesen, belastet das Familienleben und bekommt, so entschließt sich Maria, deshalb das Gift gleich nicht mit dem Pudding, sondern gleich mit ihrer Medizin, die sie sowieso einnehmen muss.
Einmal kochen gespart.
Wieder stellt der Hausarzt einen ganz normalen Totenschein aus. Und weder einem Arzt oder einem Bestatter fällt auf, dass hier irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Ne? Dann könnte man jetzt sagen, da haben die aber alle unheimlich versagt. Es gibt, weiß ich nicht, ob du, Georg, Zahlen dazu hast, aber dieses einen Totenschein auf dem Dorf ausstellen, passiert seltenst mit einer kompletten Leichenschau. Also eigentlich muss ja Arzt dann...
Ich habe mal Zahlen gelesen dazu, was es an Vermutungen gibt, wie viele Tötungen unentdeckt bleiben in Deutschland aktuell, also neuerdings unentdeckt bleiben. Und da gibt es Leute, die davon ausgehen, dass bis zu der Hälfte aller Fälle von Tötungen unentdeckt bleiben.
Ja.
Also das ist ziemlich, ziemlich hoch. Und da muss man ja dazu sagen, da sind ja auch einige Gewalteinwirkungen dabei, ne? Also jemand, der mit dem Hammer erschlagen, erstochen, erschossen wird, was natürlich viel leichter zu entdecken ist als irgendeine Vergiftung von jemandem, der 80, 85 Jahre alt ist, ne? Wo halt normalerweise niemand auf die Idee kommt zu sagen, ich überprüfe jetzt mal, ob der oder die Person vergiftet wurde.
Ja. Später wurde dazu Klaus Püschel interviewt. Vielleicht kennt ihr den aus anderen True Crime Podcasts. Ein Pathologe, Leichenbeschauer, der sich sehr gut auskennt in dem Bereich. Und der sagt, dass das wirklich nicht so selten ist, dass da Fehler gemacht werden. Und speziell bei älteren kranken Menschen haben eben Ärzte die Neigung, eher einen natürlichen Tod zu bescheinigen. Das wird in diesem Fall auch so gewesen sein. Und
ja, ist ja auch naheliegend, es ist ja meistens auch ein natürlicher Tod.
Ja, zweiter Schlaganfall, alte Tante, ne? Alter Vater. Da werden sicherlich auch viele dabei gewesen sein in der Nachbarschaft, die erstmal gesagt haben, ach Mensch, dann ist das Elend auch vorbei. Ne? Also ich kenne das, ich komme selber vom Land. Da wurde dann viel gesagt, jetzt hat es die Oma endlich geschafft. Ne? So, jetzt ist das Leiden war lang und da geht dann vielleicht auch ein Hausarzt nicht hin und sagt, jetzt muss ich das aber nochmal ganz genau angucken. Also scheint jetzt alles seinen Gang zu gehen und Maria ist jetzt schon mehrere Jahre mit dem Peter Eulenpesch Senior verheiratet. Vom Junior haben wir ja gerade schon ein Zitat gehört. Und immer mehr Kinder gehen aus dem Haus. Allerdings kommen Enkelkinder dazu und gar nicht mal so wenige. Und der Eulenpesch lässt seine Frau schalten und walten. Wieder wird später der Eulenpesch Junior befragt, wie die Machtverhältnisse so im Haus waren, zu Hause. Und der sagt in diesem Film auch im O-Ton, ja, er nehme an, dass sein Vater da nicht viel einzubuttern hatte. Er sagt mal was und wenn er was sagt, dann fliegt das Geschirr. Also war schon wahrscheinlich eher die raue Variante des Soziallebens zu Hause. Sein Sohn berichtet später, er wäre mal nach Hause gekommen, sein Vater hat am Kopf geblutet und da hat der Vater nur gesagt, ja, sie hat mir nicht das an den Kopf geschmissen. Es gab also Probleme im Eheleben. Der Peter Eulenpesch ist einfacher Arbeiter und hat nicht viel davon, was gerade rund um ihn herum in diesem Wirtschaftswunder Deutschland an Wohlstand passiert. Er verdient nicht viel. Maria braucht allerdings ständig Geld, vor allem für die Kinder und jetzt auch für die Enkel. Und einige ihrer Kinder kommen im Leben auch nicht so besonders gut zurecht. Und da ihr Mann, jetzt hätte ich fast gesagt Antialphabetiker, das heißt Analphabet, glaube ich, aber Antialphabetiker habe ich mal gehört und musste sehr lachen, weil ich dachte, ich kann es nicht nur nicht, ich bin auch noch dagegen, bedeutet das.
Ja.
Er kann nicht lesen und schreiben und das bedeutet für Maria, sie verwaltet auch die Finanzen. Und 60er Jahre, da sind wir jetzt, das ist die große Zeit der Versandhauskataloge. Könnt ihr euch noch an Versandhauskataloge erinnern?
Blut, nicht nur 60er, danach auch noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich bin ja ein Kind der 80er. Du meinst jetzt sowas Otto Quelle und sowas.
Otto Quelle, ja, das waren die beiden Hauptdarsteller,
eigentlich,
ne? Otto und Quelle.
Das ging ja eigentlich bis, ich würde sagen, ja, bis Amazon.
Ja,
so. Also es gibt ja auch heute sogar noch die Kataloge und die Prospekte, gerade so auch große Elektrohäuser, die das dann zwar als PDF online stellen. Aber Gesundheit. Ich habe das teilweise genossen als Kind, so einen Quellekatalog durchzublättern. Weil da war einfach, das war ja wie durchs Kaufhaus gehen.
Der größte Katalog, glaube ich, den hat immer noch IKEA gehabt oder mit einer der größten und die haben es im letzten Jahr aufgegeben. Also die haben sich komplett, die gibt es nur noch in digitaler Form, die haben sich, glaube ich, Ende letzten Jahres davon verabschiedet, den zu drucken.
Die musste ich früher.
War ja viel schmaler als irgendwie Neckermann oder Otto Quelle. Ja, 1200, 1300 Seiten.
Du meinst wahrscheinlich von Auflage groß oder was?
Von der Auflage groß, ja, genau. Aber diese
ich habe die früher ausgetragen als Zeitungsjunge.
Oh, das waren die ja Gottes total Willen. Schwer, wie so eine Bibel, ja, drei Bibeln.
Absolute Horror. Und du hast die auch nicht in die Briefkästen gekriegt und so. Und die kam dann irgendwie einmal im Quartal oder so, gab es den IKEA-Katalog. Absoluter Horror. Aber wurde auch extra bezahlt dafür.
Habt ihr denn auch die Bestellvorgänge mitbekommen? Wisst ihr das noch, wie dann bestellt wurde?
Telefonisch, oder?
Bestellen?
Oder
so eine Karte hinten ausgefüllt, meine ich.
Ja, gab es eine Karte hinten drin. Ne? Da wurde der Artikel eingetragen. Und ich weiß noch, zu Hause bei uns lag der Otto-Katalog, weil meine Oma da bestellte. Meine Mutter, die ging lieber so einkaufen. Die fand Bestellen nicht so gut. Aber meine Oma liebte das sehr. Und zeigte sie mir immer, wie schöne Unterwäsche Otto hat. Und ich fand das so unangenehm, diese ganzen Schlüpper, die man so bis unter die Achseln ziehen kann in so Hautfarben und so. Aber das war für diese Generation, Nachkriegsgeneration, der absolute Luxus, ne? Sich da Unterwäsche bei Otto zu bestellen. Und man konnte das ja auch wieder zurückschicken. Da war eine Menge los, ne? Und die Maria Felten hatte eine spätere Maria Felten, jetzt heißt sie ja noch Eulenpesch. Sie wird noch ein paar Mal den Nachnamen wechseln. Wenn die Sachen bestellt hat, dann musste ihr Mann ja auch immer unterschreiben. Ne? Und da konnte ja nicht lesen, was sie da bestellt hat. Und das war nicht schlecht für sie. Später sagt ein ermittelnder Beamter, es ging im Grunde genommen immer nur um Geld. Die war immer klamm. Die hat nie Geld gehabt und wenn sie Geld hatte, dann hat sie es den Kindern gegeben, geschenkt, verschenkt. Die hat immer, wenn sie Geld in den Fingern hatte, zugesehen, dass ihre Kinder auf die Beine kamen, kauft euch was, macht das, macht dies. Für sich selbst hat sie das gar nicht so sehr verbraucht, aber ihr war das sehr wichtig, eine gute Oma zu sein, eine gute Mutter zu sein und hat im Prinzip ihr Geld, an das sie so rankam, ständig in der ganzen Familie verteilt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf ihre Kindheit und ihre ersten Jahre in großer Not, dann ist das ja relativ verständlich, dass sie so agiert und nicht möchte, dass ihre Familie so in Not lebt wie sie. Jetzt hat sie überall Sachen bestellt und das sagt später Peter Eulenpesch Junior auch, die wurden aber nicht bezahlt und es kam eine Pfändung nach der anderen ins Haus. Und irgendwann geht diese ganze Bestellerei auch an ihrem Ehegatten nicht vorbei und dass es immer nur Geldprobleme gibt und dass alles, was im Haushalt nicht angenagelt ist, ihre Kinder geschenkt kriegen und ihre Enkel. Und der möchte sich jetzt scheiden lassen. Der hat die Nase voll und geht zu einem Anwalt. Jetzt gibt es in dieser tollen Dokumentation, der einzigen auch, die ich dazu gefunden habe, über die Maria Felten, das Blaubeermariechen, einen tollen O-Ton von dem Anwalt Eckhard Wagner. Und der hat in die Scheidungssache Eulenpesch gegen Eulenpesch. Und das war noch gar nicht bei Gericht, da erinnert er sich, dass ein Schreiben an die Frau eingegangen war, dass die Scheidung jetzt stattfinden soll. Und kurz danach sei aber der Mandant verstorben. Und so hat sich weder der Anwalt noch sonst irgendjemand was dabei gedacht, weil manche Scheidungssachen erledigen sich ja dann auch so.
Ja.
Ja, das lassen wir mal so auf uns wirken. Und ich muss kurz unseren Kassenwart der Morde fragen. Bist du noch im Bilde, Jochen?
Ich habe jetzt hier zwei oder habe ich einen verpasst?
Nee. Hi. Der dritte folgt sogleich.
Ah, okay, alles klar.
Denn die Maria Eulenpesch damals noch versucht schon länger, die Ehe auf ihre Weise zu beenden. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass 1976, in diesem Jahr, wo der Eulenpesch die Scheidung einreichte, da wurde noch schuldig geschieden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau war, die sonst nicht versorgt war, nur Hausfrau war, wie sie, kein Einkommen hatte, keine Rente hatte, dann hatte die jedes Interesse daran, auf keinen Fall schuldig geschieden zu werden. Und der Mann hat die Scheidung eingereicht, ne? Vermutlich mit hier, die macht hier ständig Schulden, die verschenkt alles und so weiter, schuldig geschieden. Wenn der Mann jetzt also Klage erhebt und sie wäre allein schuldig geschieden worden, hätte sie zu dem Zeitpunkt 1976 alles verloren. Ja, und jetzt hat sie ja diese beiden alten Leute schon beseitigt. Einmal mit diesem ersten Mal Pudding und einmal über die Medikamente, die die Tante bekommen hat. Und versucht jetzt so peu à peu auch die Ehe nun auf ihre Weise zu beenden. Ihr Gatte wird immer wieder mit Krämpfen und Schmerzen in das Kempener Krankenhaus eingeliefert.
War die Dosis wohl falsch, was?
Genau.
Ja, zu wenig.
Ja.
Genau, das war zu wenig. Ne? Und später sagt ein ermittelnder Kripo-Beamter, also dieser Mann, der muss so stabil gewesen sein, dass die Versuche, die sie gestartet hat, einfach alle fehlgeschlagen sind, weil die Dosen nicht stark genug waren.
Ist auch übrigens, das ist keine Einzelheit, ne? Bei Giftmorden oder bei Giftmörderinnen, dass der arme Hund, der vergiftet wird, immer wieder ins Krankenhaus kommt und sich alle fragen, was passiert, und sie einfach, oh gut, aber beim nächsten Mal mehr.
Und kann man das easy nachweisen, also durch einen Bluttest oder so? Also ich habe keine Ahnung davon, aber kann man einfach Blut nehmen und sagen, ah ja, da ist ja E605 drin oder so? Oder wie geht das?
Das könntest du heutzutage sicherlich. Damals war ja die Forensik nochmal auf einem ganz anderen Stand und in der Entwicklung. Sie werden später E605 in Mägen finden. Und dazu kommen wir nochmal. Und damit hat damals die in Kempen, am kleinen Niederrhein, also haben die Furore gemacht in den Fortschritten in der Pathologie. Das waren die ersten, die es geschafft haben, noch sehr spät dieses Gift im Magen nachzuweisen. Im Blut kann man es sicherlich auch nachweisen, bin ich mir ganz sicher, heutzutage. Im Krankenhaus haben die aber natürlich nicht drüber nachgedacht, ob der jetzt vergiftet ist. Dem war halt übel. Und der Klaus Püschel, dieser Rechtsmediziner, der auch befragt wird dazu, der sagt, ja, die hat sich da so randosiert an die Dosis. Ne? Und der sagt wortwörtlich, ich würde sagen, das kann man auch genau andersrum interpretieren und sagen, wenn er schon zweimal mit solchen Symptomen da war, dann fällt es beim dritten Mal schon gar nicht mehr auf. Weil die Ärzte dann sagen, ach, da kommt er wieder mit seinen Problemen. Ne? Und das dann von vornherein falsch diagnostizieren. Jetzt riecht es relativ auffällig, dieses Gift. Also die Leute, die das einnehmen, riechen stark nach Knoblauchartig. Dazu muss jedoch jemand erstmal danach suchen. Ne?
Aber riecht das niemand bei dem Blaubeerpudding, wenn der nach Knoblauch riecht?
Das ist so die Frage, wie hat denn der Eulenpesch insgesamt so gerochen? Dazu gibt es keine Angaben.
Ja. Der muss das ja selber freiwillig eingenommen haben irgendwie.
Ja. Sein jüngster Sohn, der später interviewt wird, der sagt, der hat die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Und er hat auch einen Verdacht geäußert, dass der Vater vergiftet worden ist und hat das sogar dem Arzt gesagt. Der Arzt war allerdings so clever, wie der im O-Ton dann ein ermittelnder Beamter sagt, die Ehefrau zu fragen, haben Sie dem Gift gegeben? Und der, was sagt man denn darauf? Da hat die gesagt, ja natürlich, was glauben Sie denn? Sollte ich das nicht?
Könnte ich mir so richtig vorstellen, so ein alter rheinischer Arzt, unser Mann, haben Sie dem Gift gegeben oder was? So sind sie, die Rheinländer.
Ja, also untersucht wird gar nichts und dieser Arzt ist einfach auch nur empört über den Verdacht, der da geäußert wird. Und ich sah mal wieder den O-Ton des Peter Eulenpesch Junior. Der hat nicht positiv reagiert. Ne? Der war ein bisschen sauer, dass so ein Verdacht geäußert wird und machte dann Vorwürfe, so dass das unter den Tisch gekehrt wurde. Wie es aber immer so kommt, und Jochen, jetzt kannst du schon deinen Bleistift zücken.
Ja.
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da bekommt Peter Eulenpesch Junior eine genügend starke Dosis des Gifts und in einem Nachtisch mit Blaubeeren. Und Maria wartet auch diesmal ab, bis das wirkt, und ruft erst dann einen Arzt. Und wieder geht alles einen Gang, wie in einem ganz gewöhnlichen Sterbefall. Und alle Zweifel werden weggeschoben.
Das ist ja auch Arbeit, ne, auf so einem Dorf. Ne? Da muss die Polizei was aufnehmen, Zeugen befragen, dann spricht sich das rum. Ja. Ne? Und das ist ja auch auf so einem Dorf, glaube ich, schwierig.
Ja, und die Maria damals noch Eulenpesch, die hat einen guten Ruf in der Stadt. Ne? Die ist bekannt als fleißige Hausfrau, als sorgende Oma, als sorgende Mutter, die immer auch irgendwie ein bisschen Geldprobleme hat, aber eher drum bemüht ist, so sagen viele später, sich um die Kinder zu kümmern und sich um die Enkel zu kümmern und hart arbeitet, ne? Und das auch ihr Lebtag getan hat. Naja, das also fällt auch unter den Tisch und er redet mit seinen, der Peter Eulenpesch Junior redet nochmal mit seinen Geschwistern drüber und sagt, irgendwas hat da nicht gestimmt. Und da sagt einer seiner Brüder zu ihm, Peter, lass es sein, lass es ruhen, wir können nichts mehr machen, wir machen den Papp doch eh nicht mehr lebendig. Ne? So, der Vater wird beerdigt und die Maria bleibt, als wie es sich gehört, in den Zeiten trauernde Witwe zurück und hat einen weiteren Mord, ganz typisch weiblich, begangen. 90% übrigens aller Tötungsdelikte, die von Frauen begangen werden, sind Giftmorde. Könnt ihr euch vorstellen?
90%?
Jupp.
Naja, weil sie mit Totschlagen und Erstechen körperlich kaum eine Chance haben, ja, gegen einen, genau, gegen jemand anderen, gegen einen Mann vor allen Dingen nicht. Dann bleiben
aber es ist natürlich auch
oder vergiften.
Es ist natürlich auch maximal hinterhältig, muss man auch sagen.
Ja.
Ja, das ist ja auch so eine Thematik, die immer wieder diskutiert wird, ne, bei den Mordmerkmalen. Mhm. Dass wenn Frauen töten, sie halt in den allermeisten Fällen keinen offenen Angriff machen können, weil sie mit dem halt keine Chance haben, erfolgreich zu sein. Und dann alleine ob ihrer Methode ihnen halt ein Mordmerkmal, die Hinterhältigkeit oder so halt unterstellt wird. Ne?
Ja.
Weil letzten Endes ist es ja egal, ob dir jemand irgendwie, keine Ahnung was, über den Kopf zieht und du tot bist. Das geht ja sogar noch schneller, als wenn du da irgendwie, oder genauso schnell ungefähr, als wenn dich jemand vergiftet, ne?
Ja, wir haben ja in der letzten Folge und in der vorletzten auch immer mal wieder so Einblicke versucht zu gewinnen in die Psyche von Täterinnen und Tätern. In den letzten Folgen waren es ja Täter, diesmal ist es eine Täterin. Es gibt eine tolle Expertin zu dem Thema, die ist forensisch-psychiatrische Gutachterin und heißt Nala Saimeh. Die hat ein Buch jetzt gerade ganz neu rausgebracht, das heißt Grausame Frauen. Und sie beschreibt Fälle in der forensischen Psychiatrie. Und die äußert sich auch zu dem Fall Maria Felten und sagt, das Schöne an dieser Art des Mordens ist nicht, dass es nicht äußerlich brutal ist. Also sie muss nicht mal vor Ort sein beim Tatzeitpunkt. Ne? Sie könnte theoretisch den Pudding irgendwo hinstellen und geht mal einkaufen und dann guckt man mal und dann geht mal wieder raus. Ne, und guckt, was noch übrig geblieben ist. Und das heißt, es ist auch sehr, sehr gut möglich für Frauen, die vergiften, eine hohe innere Distanz einzunehmen. Ja, also ich muss ja ganz anders über eine Hemmschwelle hinweggehen, wenn ich jemanden schlagen muss oder mit einer Waffe benutze und das körperlich wird. Aber das wird ja wenig körperlich zwischen Täter und Opfer. Und wird dann dieser Peter Eulenpesch, der Beerdigte, nicht ihr letzter Gatte sein.
Das glaube ich. Ist, glaube ich, auch bei den Suizidmethoden so, ne? Bei Frauen, die halt ganz andere Suizidmethoden wählen als Männer und halt wesentlich seltener Schusswaffen benutzen oder keine Ahnung vor einen Zug springen, diese ganzen extrem gewaltsamen, in Anführungsstrichen gewaltsamen Tode wählen, weil die sind natürlich alle irgendwo gewaltsam, ne?
Ja. Ja, jetzt ist übrigens Maria in ihren 60ern, ne? Alterstechnisch. Und jetzt hat sie angemessen lange getrauert. Kennt ihr das aus so dörflichen oder auch vielleicht städtischen Kontexten, wie das damals so war mit den Trauerzeiten? Das hat sich ja heute alles ein bisschen verschoben. Aber damals war es vor allen Dingen in kirchlich-gläubig geprägten, christlich geprägten Umgebungen, gab es ganz strenge Abläufe. Also wie lange darf man Ne, wann darf man wieder heiraten, wenn einem der Gatte weggestorben ist oder die Gattin? Deine Idee?
Ja, mindestens ein Jahr.
Zwei oder? Jahre.
Ja, ein bis zwei Jahre. Und dieses Trauerjahr, das kenne ich noch aus dem ländlichen Bereich, wenn das nicht eingehalten wurde oder damals in den 70ern noch, wenn da auch nicht ein Jahr lang schwarz getragen wurde, dann galt die Frau auch schon als verdächtig. Also machte Maria dann nach einer angemessenen Trauerzeit, damit es auch nicht auffällt, das Alleinsein aber doch recht stark zu schaffen. Das war nicht ihrs. Und sie schrieb eine Zeitungsanzeige und auf der Suche nach einem Partner. Und da lernt sie einen Herrn kennen, der heißt Heinrich Uecker-Siefer. Und was der vor allen Dingen an ihr schätzt, das sind ihre Fähigkeiten als Hausfrau. Was die Nachbarn beobachten, und das ist ja in kleinen Städten immer eine starke Kontrollinstanz, ist, dass die jetzt sehen, dass die den unheimlich gut ernährt, ihren neuen Lebenspartner. Und da sagt ein Nachbar in diesem Film, der Herr Leven im O-Ton, dann ging er einmal über den Hof und ich saß oben in der Wohnung, rief meine Frau, komm mal schnell gucken, komm mal. Hier am Küchenfenster, vom Küchenfenster kann man das sehen. Und was hatte der da zugelegt? Meine Güte, eine schöne Wampe, ne? Und eine schöne dicke Zigarre auf der Hand. Und dann marschierte der so in den Garten rein, Richtung Garten. Und dann sag ich so, meine Güte, ich set, der geht auseinander wie ein Hefeteilchen, die füttert den kaputt.
Ja. Du machst das sehr gut.
Das,
du machst das sehr gut.
Danke.
Auf jeden Fall. Sehr glaubwürdig.
Und ich bin auch mit Leidenschaft
dabei. Du bist die perfekte rheinische Nachbarin.
Hör mal, die füttert den kaputt. Übrigens in der Wiese.
Die füttert den kaputt, ich sage dir. Die füttert den kaputt, da bleibt er nicht mehr übrig für die ganze Familie.
Ah, auch nicht
schlecht. Muss jetzt ehrlich sagen.
Mir tut er ja schon deshalb leid, weil
der Papa noch essen?
Er nicht Felten heißt.
Der ist immer noch nicht Felten.
Wenn er nicht Felten heißt, dann ist er ja schon definitiv nicht der Letzte.
Das ist nicht der Letzte, das sage ich euch. Den habe ich nämlich selber gegessen.
Also ich habe jetzt hier den Zettel, habe ich jetzt vier Stück drauf, ne? Vier Tote. Oder habe ich mich verzählt, Junge, zum Lärmen? Nee, vier, ne? Ich bin bei vier, ja?
Nee. Nee? Ich denke drei,
jetzt
oder?
Der vierte lebt noch.
Ach, der okay, aber der noch, kommt doch,
aber wir ahnen was.
Der ist doch gleich unter der Ad, oder nicht?
Mal sehen. Also diesmal hat Maria kein so großes Problem damit, dass der irgendwie cholerisch ist oder alt und pflegebedürftig oder irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht das Problem mit dem Herrn Uecker-Siefer, sondern das Problem ist, dass der ihre Familie.
Immer noch alle traumhafte Namen, ne? Eulen, Pesch und Uecker-Siefer.
Ja. Also, was sie später, so sagt Georg Schubert, ein ermittelnder Beamter in der Zeit, was sie später gesagt ist, dass der. Dass sie ihn eigentlich rausschmeißen wollte und er hätte nicht gehen wollen. Also sie hat wohl mal mitbekommen, dass der die Hände, wie man auch so auf dem Land und in der Stadt gerne sagt, dass der die Hände nicht bei sich behalten konnte. Und zwar bei den Enkelinnen und immer mal auf den Hintern geklopft und an den Busen getatscht und so. Und da sie ja nun einen großen Schutzauftrag ihren Kindern und ihren Enkeln gegenüber hatte, war das für sie ein guter Grund, einen Nachtisch mit Blaubeeren zu servieren.
Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Wenn das so ein Toucher war, ne?
Oh, du verlässt ja, also dich gerade auf die Aussage einer Serienmörderin.
Na gut.
Ja, ich muss auch gestehen, im Zuge der Recherche hatte ich nicht wenig Sympathien für die Dame. Und ein leitender Ermittler berichtet über sie und sagt, und dann später sagt er, und dann kam die Dame aufs Revier und dann sagt er, na ja, Dame. Also wenn ihr die Maria Felten mal recherchiert, diese Fotos, die von ihr später auf der Polizeistation gemacht haben, sind alles andere als vorteilhaft. Und man sieht eine Frau, wie sie klassischerweise aussahen in ihren 60ern, wenn sie viel gearbeitet haben und wenn sie einfach im häuslichen Bereich Tag und Nacht zu tun hatten und zu machen hatten. Übrigens gibt es auch bei Giftmörderinnen eine Tendenz dazu, bei Gelingen das häufiger zu machen. Also wenn es einmal die Erfahrung gibt, das geht wirklich einfach. Und ne, dann spezialisieren die sich offenbar darauf, auch zu sagen, okay, das ist gut, hat gut geklappt, beim nächsten Mal mache ich es noch so und so oder da achte ich auf eine andere Dosierung oder ich sehe
zu. Die Hemmschwelle ist ja schon überwunden, ne?
Die ist überwunden. Und das heißt, jetzt kann sie eigentlich schon viel routinierter töten und die Hemmschwelle, genau, die sinkt. Ne?
Und scheinbar rafft es ja auch keiner und es scheinbar droht ihr ja auch überhaupt keine Konsequenz, ne?
Nein. Nein.
Das ist ja so ein bisschen wie beim Fremdgehen, dass wenn du einmal fremdgegangen bist, dann ist so diese Hemmschwelle, es wieder zu tun, auf jeden Fall niedrig oder beim Lügen generell, glaube ich. Und desto öfter machst du es dann.
Ja.
Aber du hast ja in allen diesen Situationen, dass dieser Schaden ist ja quasi einmal angerichtet. Ne? Beim Fremdgehen ist ja nicht die Hemmschwelle, wie oft das passiert, sondern dass es überhaupt passiert. Und wenn es halt überhaupt schon mal passiert ist, dann ist, ne, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und dann macht es für dich vermutlich keinen Unterschied mehr, genau wie jetzt in dem Falle von jemandem, wenn man einmal diese Hemmschwelle überwunden hat, einen Mord zu begehen und zum Mörder zu werden. Ob man dann zwei Personen ermordet hat oder eine, das macht den Braten ja auch nicht mehr so richtig fett. Also auch juristisch macht es den Braten ja nicht so richtig fett, ne?
Ja. Und so funktioniert es ja in vielen Belangen, als, weiß ich nicht, Schulden machen, ne? Jetzt habe ich schon 1.000 Euro, jetzt ist es auch egal, wenn noch 2.000 dazukommen. Oder nicht aufhören zu spielen. Ne, alles, was mit Sucht zu tun hat, funktioniert nach der Dynamik. Ne? Dass man eigentlich sagt, ja, hat einmal geklappt, wird schon nächstes Mal klappen. Und Filmemacher, die diese Wenn Frauen morden, die Folge E3, das Blaubeermariechen, gedreht haben jetzt auch wieder zu diesem Vorfall den Nachbarn interviewt, den Theo Leven, den wir eben schon kennengelernt haben, der ja schon festgestellt hat, dass der ganz schön moppelig geworden ist, der Herr Uecker-Seifer. Und diesmal tritt der Tod nicht in aller Stille ein und die Levens, die Nachbarn, die werden belästigt. Und der Theo Leven sagt, dass sie Maria Felten vor der Tür der Nachbarn steht und sagt es wieder auf seine schöne rheinländische Art, da klingelt die Fresch weg am Morgen, können Sie mal den Notarzt rufen, der Uecker-Seifer, der ist wahrscheinlich tot, der hängt da im Sessel und so. Meine Frau rauf, Notarzt angerufen, der kam raus. So, dann geht die Frau zwischenzeitlich auch mal rüber, guckt, was ist denn los, stellt fest, dass die ein eigenes Telefon hinter der Tür hat und fragt sich, warum die jetzt gerufen wurde oder telefonieren sollte. Also das, die wollten.
Ja echt, wenn jemand bei dir in der Wohnung stirbt, da brauchst du nicht zu klingeln, hallo?
Nee, da wundern die sich natürlich.
Kein Grund, einen zu wecken.
Nein, ne? Aber die finden das irgendwie komisch und irgendwie scheint es aber der Maria wichtig zu sein, dass Leute das mitbekommen. Wieder wundert sich niemand drüber, dass ein alter Mann tot in seinem Sessel sitzt. Und wieder kümmert sich Maria um eine schöne Beerdigung. Interessant war, sagt später der Manfred Opitz, das ist ein Ermittler, der sagt, interessant sei gewesen, dass ein Bestatter, der drei dieser Leichen bestattet hat, gesagt hat, bei jeder Bestattung ging es vornehmer zu.
Ja, hat ja immer Geld bekommen durch die Morde.
Ja. Ja, also dann wird wieder beerdigt. Wir sind wieder in einem Trauerjahr. Man fragt sich, was könnten denn so die Motive sein? Ich kann dieses grausame Frauen von Naila Sameh extrem empfehlen. Die äußert sich wieder dazu. Naja, die enttäuschende Beziehung zu ihrem Vater kann Grundlage gewesen sein, dass von Männern nicht so wirklich positive Beziehungen ausgingen. Wenig Liebe. Wenig Aufwertung. Wie auch immer, das negative Männerbild kann sich natürlich da auch weiter vorführen. Das sind aber nur Annahmen. Was regelmäßig beobachtbar bleibt, ist, dass auch Maria jetzt nicht wieder lange alleine bleibt. Und sie findet einen 85-jährigen Witwer, der bis vor kurzem seine Frau gepflegt hat, und zwar in Wuppertal. Und seine Tochter wird später interviewt, die sagte, der war halt einfach als Witwer nicht sehr glücklich, der wollte nicht gerne alleine bleiben. Und das Einzige, was die Kinder wussten von der Maria, war gar nicht, dass da so viele eigene Kinder im Spiel sind und all diese Enkel und so. Die wussten auch gar nichts von den verstorbenen Männern. Die wussten wenig. Das Einzige, was sie hörten, war ja, das ist eine Kriegerwitwe. Und das war ja relativ ehrenvoll, ne, in der für die Nachkriegsgeneration, die da beobachtet wurde, angeschaut wurde, ehrenvoller, als wenn man sich scheiden ließ. Ne? Also Witwe war schon in Ordnung.
Die ist jetzt dreifach verwitwet, ne?
Ja. Und diese Tochter dieses 85-Jährigen, der fällt ja nach der Hochzeit auf, dass das irgendwie da nicht so liebevoll zugeht. Und das am Hochzeitstag fällt ihr auf, da steht nirgendwo ein Blumenstrauß. Es war der Geburtstag und der Hochzeitstag gleichzeitig. Und da hätte sie gefragt irgendwie, Papa, wo sind denn die Blumen? Hast du gar keine Blumen gekauft? Und da hat er seine Tochter wohl nur ganz komisch angeschaut. Und da hat auch nicht geantwortet, weil da schon die Maria wieder zurückkam und weiter Kaffee getrunken wurde. Und die Tochter sagt dann später im Nachhinein, hätte sie gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Das hätte sie da schon bemerken müssen. Dieser nun 86-jährige Mann heißt Bernhard Felten und hat seine Wohnung in Wuppertal verkauft. Das Geld sollten eigentlich seine Kinder und die Maria erhalten. Maria jedoch erst nach seinem Tod. Und die notorisch klamme Maria, wie eh und je, hat allerdings ein bisschen Wege und Mittel gefunden, vorher schon dran zu kommen, nämlich Bernhard Feltens Unterschrift gefälscht und damit Geld von der Bank bekommen. Ja, routiniert begeht sie jetzt ihren fünften Giftmord und sorgt dafür, dass die Kinder ihres Ehemannes erst sehr spät von seinem Tod erfahren und sich nicht einmischen zu können. Auch Bernhard Felten bekommt seinen Totenschein und auch der wird zur Beerdigung freigegeben. Jetzt ist bei der Maria so, der jetzigen Maria Felten, dass sie schon vor dieser Beerdigung die Kinder ausstattet. Ne? Also die gibt denen Geld. Wir sind so in einem Bereich zwischen 30.000 und 40.000 D-Mark.
Ja,
also
die keine wird langsam Kleinsumme. Unvorsichtig, ne?
Na, und dann ist die mit einigen ihrer Kinder nach Krefeld gefahren, in die Kaufhäuser und hat nur an einem Tag so allein schon 15.000 Mark für Bekleidung und Stofftiere und einem ausgegeben. Einem Enkelchen hat sie ein Pferd gekauft. Also die hat Geldsummen für ein Auto dazugegeben, für einen Sohn, der Schwierigkeiten hatte und im Leben nicht gut zurechtkam. Also die hat für sich selbst so gut wie nichts verbraucht. Die hat das alles weitergegeben an ihre Kinder. Und
Mensch, was für ein herzensguter Mensch.
Oder? Ja, ich hoffe, ja, das kommt in der
Fall.
Moderation rüber, Georg.
Das Herz auf dem rechten Fleck, sagt man ja auch, ne?
Ja. Ja, die Kinder haben profitiert, ne, von den materiellen Möglichkeiten der Mutter und man weiß ja immer, in Familien bleibt ja oft was auch in der Familie und da kann vielleicht einmal was komisch vorkommen, aber solange es sich für einen lohnt, muss man ja auch nicht unbedingt was sagen. Und die Kinder haben ja auch einiges schon hinter sich und naja, die Beziehung zu ihren Kindern ist letzten Endes auch das, wie dann letzten Endes ihre Taten aufgedeckt werden. Erinnert euch kurz zurück an diesen Rechtsanwalt, Eckhard Wagner. Da hatte der vorvergangene Ehemann, der Herr Öcker-Seifer, die Scheidung eingereicht, was er nicht überleben sollte. Und nun lässt die Schwiegertochter von Maria Felten, möchte sich gerne scheiden lassen und sucht eben diesen Eckhard Wagner auf. Und der wird später interviewt und sagt, das ging ganz unauffällig los. Also diese Schwiegertochter von Maria Felten, also keine leibliche Tochter von Maria Felten, sondern angeheiratet, Die war Mandantin in einer Ehescheidungssache beim Wagner. Zunächst sei das ein ganz normaler Verlauf gewesen. Und dann hätte aber die Mandantin gesagt, sie hätte so furchtbare Angst vor der Schwiegermutter. Und da sagte er, das war für mich schwer vorstellbar, warum hat man denn so Angst vor seiner Schwiegermutter? Und da sagt diese Schwiegertochter, das ist eine ganz gefährliche Frau, die hat schon mehrere Männer umgebracht. Und der Anwalt sagt, das glaubt er nicht. Ne? Also das ist ja eine starke Behauptung. Ne? Aus einem ganz anderen Grund ist sie da in der Kanzlei und sagt sowas. Und dann fragt er nach und bohrt nach und glaubt ihr schließlich, schaltet die örtliche Polizei ein. Die holt die Mordkommission aus Mönchengladbach hinzu. Die sind sehr früh sehr, sehr clever und das macht wirklich Spaß zu sehen, was für einen super Job die Polizei da macht. Die vermeiden komplett jedes Aufsehen, aber recherchieren zu Maria Felten. Die wollen wissen, wie lebt die. Die gucken, fragen mal unauffällig ein paar Leute, die überprüfen Aussagen, aber passen auf, dass Maria Felten überhaupt kein kleines bisschen Wind davon bekommt. Also die fragen rum, die sagen, nee, du gute, warmherzige Mutter und Großmutter. Dann gucken die sich an, wer ist denn aus ihrem Verwandtenkreis wann und wo verstorben und bestattet. Die besorgen sich die Todesbescheinigungen und die Ärzte werden befragt und dann stellen sie fest, ach guck mal einer an, das sind ja überwiegend ältere Männer und sind immer eines natürlichen Todes gestorben. Diese Schwiegertochter wird auch noch mal befragt und die sagt, es geht auch um Geldgeschäfte. Also wendet sich der Georg Schubert von der Mordkommission Mönchengladbach nach Aussage der Schwiegertochter an das Kreditinstitut, weil die hat gesagt, der letzte Ehemann der Schwiegermutter hätte nicht mehr zur Bank gehen dürfen. Und so guckt sich clevererweise die Mordkommission Mönchengladbach die fraglichen Banken an und erkennt die Unterschrift unter einem Kreditantrag des letzten Mannes, ist eindeutig gefälscht. Und was sie mit dem Geld gemacht hat, das haben wir ja eben schon gehört. Das reicht an Beweismitteln insgesamt jetzt aus und an Aussagen, dass sie die Leichen exhumieren können. Also der letztverstorbene Bernhard Felten wird exhumiert und die Pathologen finden im Magen des Bernhard Felten Reste des Pflanzenschutzmittels E605.
Aha.
Mhm.
Habe ich doch mir gedacht, dass da noch Reste irgendwo sind.
Ne? Und Doris Lehmann, die haben wir ja vorher schon mal gehört, als sie gesagt hat, Mensch, an einem Hochzeitstag gab es gar keine Blumen und mein Vater kam mir so komisch vor. Die sagt dann später aus, das sei für die Kinder ganz schwierig geworden. Wir wussten ja, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben sei, aber die mussten sich verpflichten, nach dieser Information das für sich zu behalten, weil die Ermittlungen ja weiterliefen und weil bis dahin die Maria Felten gar keine Ahnung davon hatte, dass sie beschattet wurde. Die lebte nämlich zu der Zeit schon bei einem ziemlich reichen alten Mann als Haushälterin. Ein Veterinär, ein Tierarzt war das. Jetzt sagt die Polizei, also da können wir jetzt nicht warten, die wollen nicht noch einen Toten riskieren und verhaften die Maria Felten, nehmen ihre Identität auf. Da, wenn man die Fotos mal anguckt, dieser Mugshots, hätte man ja fast sagen können, dann sieht man schon, dass die direkt wahrscheinlich aus der Küche wegverhaftet ist. Die hat so eine Kittelschürze an und die Haare irgendwie, sieht auch ziemlich wüst aus und unter diesen Bildern, wenn Leute da kurz was zu geschrieben haben, steht dann da immer so, dass das Monster vom Niederrhein oder so. Also es ist schon klar, dass man die das gruselig finden kann, wie sie aussieht. Ich finde immer, die sieht einfach aus wie eine Frau, halt in so einer ländlichen Umgebung aussieht, die das Alter hat. Naja, sie wird verhaftet und diese Fotos werden auf der Kreispolizeibehörde Viersen aufgenommen. Und die Polizisten glauben, mindestens einen Mord können sie nachweisen. Aber die Maria Felten, die bestreitet alles. Und der Helmut Schmidt, der sie interviewt, der sagt oder verhört, der sagt, die antwortet nur ganz wenig und wenn dann nur dummes Zeug. Und als alter Ermittlerhase fällt ihm auf, nee, die guckt ihn auch nie an. Die guckt immer von unten nach oben, guckt nie gerade in die Augen und immer so von der Seite hoch. Und als alter Ermittlerhase merkt er und sagt, da hat er mal ein Gespür dafür, da stimmt was nicht. Noch liegen zu diesem Zeitpunkt der Verhöre ein weiterer Ehemann und ein Lebensgefährte, den sie vergiftet haben soll, ja unter der Erde. Und da sagt der Georg Schubert, dann haben wir ja klar gemacht, dass die nächsten Leichen anstehen zum Exhumieren und zum Obduzieren. Und da sei sie dann relativ schnell zusammengebrochen und hat auch diese beiden Taten zugegeben. Und überraschend gesteht sie also schnell, dass sie innerhalb der letzten 20 Jahre ab 1963 auch noch ihren Vater und ihre Tante vergiftet habe. Ja, das war dann eine Kettenreaktion. Sämtliche vorausgegangenen Ehemänner, der Vater und die Tante, alle wurden exhumiert, wurden obduziert und chemisch-toxikologisch untersucht. Und das war natürlich in Kempen in so einer kleinen Stadt der ganz große Hammer.
Ich habe jetzt 7 oder 8, jetzt bin ich mir unsicher.
Und ich habe, glaube ich...
ja, 5 hatte ich, aber jetzt die beiden, die... Was ist jetzt mit den beiden? Die zähle ich noch dazu. Entschuldigung.
Nee, das waren die beiden, die schon tot sind. Die werden jetzt nur zusätzlich exhumiert, ausgegraben und untersucht. Also wir sind bei 5 und damit kannst du dein Kassenbuch auch für heute schließen, denn das war die letzte Leiche. Was wirklich interessant war an dem Fall, ist, dass sie tatsächlich recht schnell gestanden hat und dieses E605, dieses Gift Parathion und sogar der Farbstoff auch nachzuweisen war nach mehrjähriger Erdlage der Leichen. Das war eine besondere toxikologische Leistung und da waren die Forensiker tatsächlich ganz, ganz besonders auch froh, dass das so schnell passieren konnte und da so gut untersucht wurde. Also da hat viel funktioniert in diesem Fall. Zumal Giftmorde tatsächlich einfach schwer zu erkennen waren zu der Zeit. Mittlerweile ist es viel einfacher.
Aber dann eigentlich doch keine so gute Methode. Doch keine so gute Methode, wenn man so lange nachweisen kann, ne?
Ja, seitdem nicht mehr, ne? Aber bis dahin hat das gut geklappt. Jetzt ist es tatsächlich nicht mehr so eine Mordmethode, die so beliebt ist, weil sie nicht mehr so unkompliziert funktioniert. Du kommst auch schlechter an die Sachen ran, ne? Ja, also sie wird angeklagt, die Anklage wirft ihr 3 vollendete und 6 versuchte Giftmorde vor. Wo die jetzt versucht herkommen, zeigt sich im U-Ton des Prozessberichtes nicht. Die Maria Felten, die zeigt sich sehr geständnisfreudig, aber auf gar keinen Fall reuig oder schuldig. Also sie hat überhaupt keine Schuldgefühle. Und der Vorsitzende Richter fragt sie auch, wie sie denn heute zu ihren Taten steht. Und da hat sie nur so mit den Schultern gezuckt.
Ja.
Sie schweigt über ihre Motive. Und
ist das nicht häufig so bei so Psychokillern irgendwie, dass die so, also denen ja auch so ein Stück weit die Empathie vielleicht auch fehlen muss, um das überhaupt zu machen und dass die da gar kein Unrechtsbewusstsein empfinden?
Da sagt später der Peter Eulenpesch dazu, sie habe da gesessen im Gerichtssaal eigentlich wie ein Häufchen Elend und man habe so gemerkt, er hätte so gedacht, dass sie das alles nur aus Liebe zu ihren Kindern gemacht hat. Also empathiefrei kann es in dem Fall zumindest ihren Kindern gegenüber nicht gewesen sein. Deshalb war es wahrscheinlich eher ein zweckmäßiges Beseitigen und gleichzeitig Finanzieren ihrer Nachkommenschaft. Und
ja, aber das ist das halt, also das sind ja immer noch 2 Paar Schuhe, weil du hast ja auch Serienkiller, die 44 Frauen zerhacken und dann zu ihren Kindern nach Hause gehen und die streicheln. Da kann man nicht sagen, ja, das mit der Empathie ist alles so weit in Ordnung, die kümmern sich um die Kinder.
Das will
ich muss ja zwischendurch irgendwo trotzdem so einen Schalter nicht so ganz gestimmt haben.
Also kann ja nicht sagen, wenn ich jemanden umbringe, sage ich, ich tue das für meine Kinder, das ist ja nicht moralisch hochstehender. Ich habe ja immer noch.
Das waren ja auch, gemacht. Also da gibt es ja kaum Morde dabei, wo man sagen kann, das kann ich jetzt komplett nachvollziehen.
Was
hat mich ein bisschen gestört, der eine hat immer schlechte Laune gehabt, der nächste, der musste einfach so weg.
Die aufopfernde Rolle der Mutter ihren Kindern gegenüber ist natürlich dennoch eine sozial legitimiertere Rolle, ne? Und was aber wohl auch ein Fakt ist, das kommt auch nochmal in diesem grausame Frauenbuch total gut zur Geltung, ist, dass mit dieser sozial legitimierten Rolle sich natürlich auch so eine sehr zerstörerischen Wesenszüge gut verbergen lassen. Ne? Also das kannst du ja ganz
gut, ja,
destruktiven Gefühl auch vor dir selber verbergen und rechtfertigen. Ne? Wenn du sagst, ja gut, jetzt sag ich, ne, wir erinnern uns an den Fall Anna Bachmann, ne, das Riesenspektakel, als die Anna Bachmann den Mörder ihrer Tochter die Frau Bachmann den Mörder ihrer Tochter vor Gericht erschossen hat, ging durch die Medien in den, ich glaube, 80er Jahren war der Fall. Da gab es ein großes Verständnis dafür, ne, dass das Tatmotiv ist offenbar ja etwas, das den moralischen Blick auf eine Tat verändert. Wie auch immer das sei, Maria Felten wird wegen 3 Morden zu 3-mal lebenslänglich verurteilt. Bei der Vergiftung des Vaters und der Tante kann das Gift nicht mehr nachgewiesen werden. Deshalb werden die als versuchte Morde geahndet. Und Maria bleibt so lange im Gefängnis, bis sie nicht mehr haftfähig ist. Sie hat eine schwere Demenz und wird in ein Pflegeheim eingewiesen und stirbt.
Aber mal ganz kurz eine
Meldung der
Rheinischen. Ich muss mal nachfragen, was,
ja,
was die lebenslange Haft betrifft, wenn du sagst 3-mal lebenslänglich, die werden aber in Deutschland nicht aufeinanderfolgend verhängt, ne?
Da fragst du mich was Gutes.
Aber das ist auch in den USA halt immer, dass dann da plötzlich irgendwelche 400-jährigen Haftstrafen rauskommen oder so, aber das haben wir ja in Deutschland eigentlich nicht.
Nee, und
weil selbst von der RAF ist ja seit Jahren niemand mehr im Knast.
Nee. Also dieses lebenslänglich sind das, was sind das bei uns immer im Durchschnitt für Jahre, ne? Das ist immer um die
15, glaube ich.
War 15, ja.
Und dann gibt es noch Sicherungsverwahrung, ne? Danach.
Genau, ja, ja. Ja, was sie ist, ne, definitiv nicht mehr haftfähig und stirbt schließlich 2008 in, wie es in der Rheinischen Post vom 14. Januar 2014 heißt, in geistiger Umnachtung mit 93 Jahren. Hm. Ja. Und diese Giftmorde, die wurden unter E605, die wurden tatsächlich auch in mehreren Doktorarbeiten nochmal untersucht. Also auch genau, was hat es für Auswirkungen.
Bist super leise gerade bei mir.
Die wurden nochmal genau angeschaut, ne? Was hat das für Auswirkungen auf den Körper? Da gibt es ganz, ganz viel dazu. Also den Dokumentarfilm von Ute Bönnen und Gerald Endres von 2009, den ein Jahr nach dem Tod der Maria Felten, den kann ich euch sehr ans Herz legen. Der ist relativ kurz und knackig, also kürzer als unsere Podcast-Folge heute. Aber wirklich spannend anzugucken und toll gemacht.
Ich muss noch mal fragen, wann ist sie jetzt gestorben?
2008 ist sie gestorben.
Ach krass. Nee, 2008, das ist ja noch gar nicht so lange 2008, her. Genau. Weil wir haben ja irgendwie so vorm Krieg angefangen. Man hat dann so das Gefühl, Das ist so eine Episode, die so ewig weit weg ist. Aber das ist dann immer so scary, Wenn man hört, die Leute leben teilweise noch oder sind noch gar nicht so lange tot. Also dass das bis in unsere Zeit reinreicht.
Ich frage mich auch, was das für Folgen für so eine Region hat oder für so ein Dorf. Ne? Ob die damit heutzutage noch irgendwie Probleme haben. Krefeld ist
richtig scheiße mittlerweile, das kann man nicht anders sagen.
Oder, ne, also ob das da irgendwie totgeschwiegen, oder ist das noch ein Thema grundsätzlich?
Aber das ist ja jetzt nicht so ein unglaublich schockierender Fall oder so, als wenn das jetzt irgendwelche Kindermorde gewesen wären oder sowas, ne? Weil das ist halt irgendwie, ja, hat ein paar Ehemänner umgebracht und so, hat noch einen niedlichen Spitznamen und irgendwie, ich glaube nicht, dass das viele Leute jetzt besonders ins Mark trifft oder so.
Schwieriger wird es bei den Fällen, wo Frauen schwere Gewaltdelikte begehen, also schwere körperliche Gewalt ausüben. Über
Menschen allgemein schwere körperliche Gewalt ausüben.
Ja.
Dieses Mittel, ne?
Schockiert bei Frauen deshalb nach wie vor besonders, weil die der Vorstellung von Frauen als sanftmütigen, mütterlich warmherzigen Wesen nicht entsprechen. Ne? Also das hat man ja auch immer wieder bei so Berichterstattungen, wenn es um mordende Frauen geht, das ist immer noch mal eine Ecke reißerischer aufgemacht. Ne? Schockiert einfach nochmal anders.
Und das passiert halt auch seltener.
Ja.
Dieses Mittel wollte ich noch ganz kurz, ich habe eben nochmal parallel nochmal gegoogelt, da gab es einen Fall aus 2019, wo einer 50 Tropfen in ein Weinglas des Nachbarn gekippt hat, weil er den irgendwie loswerden wollte. Der ist auch zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden. Also das ist das jetzt weg? Weiß das einer? Ist das jetzt weg vom Markt oder hatte der nur noch was im Schrank sich früher gekauft? Also oder gibt es das noch? Oder?
Also für die Hobby, für die Hobby rein. Es ist verboten seit 2002, aber ich habe neulich mal ein bisschen tiefer recherchiert, ob man nicht doch noch mal irgendwo drankommt. Und Hobbygärtner empfehlen sich gegenseitig, an die holländische Grenze zu fahren und einmal kurz in Holland einzukaufen. Okay. Da gibt es das wohl noch hier und da zu kaufen. Mhm. Und es gibt tatsächlich Restbestände. Also ich habe nach dem Abi, habe ich ein Abi gemacht, 92, da habe ich lange in der Gärtnerei gearbeitet, weil ich noch nicht so richtig wusste, was ich studieren sollte. Und da wurde gerade umgestellt von E605 auf natürliche Pflanzenschutzmittel. Also wir hatten noch richtig die Giftküche und das war voll mit Konservendosen, voll mit diesem Zeug.
Oh Gott. Mhm.
Das wurde im großen Stil verarbeitet. Ne?
Crazy. Ja.
Schöne Geschichte. Also 46 Seiten Recherche, Wahnsinn. Wie lange hast du gebraucht, um das alles zusammenzutragen?
Also das Zusammentragen mache ich immer so zwischendurch, dann kriege ich das gar nicht mal so als Nettozahl hin, aber ich würde mal sagen, so summa summarum waren das sicherlich 5-6 Tage insgesamt, immer mal hier und da wieder was gelesen. Macht halt auch Spaß, ne? Immer mal wieder anzugucken. Ich finde es dann spannend zu gucken, wie kriege ich das in die Reihenfolge und was sind die Aspekte, die für uns auch noch mal interessanter sein können. Und mir hatte jetzt der Niederrhein doch sehr am Herzen gelegen, weil ich dachte, jetzt können wir mal eine Folge machen, die ein bisschen lokaler ist. Und ja, in der nächsten Folge wird es wieder ein bisschen internationaler.
Das sag mal, wie lange war die jetzt eigentlich im Knast? Von wann bis wann?
Die war, wann ist denn die inhaftiert? 1983 verhaftet worden, 2008 gestorben. Also im Knast war sie nicht bis 2008, weil dann kam sie ja ins Pflegeheim, weil sie so schwer dement war. Also 83 bis 2008.
Bis irgendwann 2000 irgendwas.
Institutionen, ne? Also die, weißt ja, ne, wenn du mit Dementen kannst du ja in der Haft nicht, die kannst du ja nicht entsprechend betreuen. Und dann kommen die in Einrichtungen, in aller Regel in Einrichtungen, die, wenn das noch jüngere Täter sind, die dann auch gesichert sind, das wird aber aufgrund ihres Alters einfach nicht notwendig gewesen sein. Obwohl, wenn man sich so vorstellt, die kann noch laufen und geht da in die Altersheimküche und macht einen Pudding.
Ja. Also sie hat noch gelebt, ja, als die Erstausstrahlung war von dem Film, aber war allerdings schon dement, also hat es wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt.
Also die Erstausstrahlung hat sie nicht mehr mitbekommen und sie hat wohl auch keine...
Hier steht auf Wikipedia, zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung des Films lebte Maria Felten 93 Jahre alt und dement in einem Pflegeheim.
Nicht? Wem glaubst du eher? Unsere Alice oder Wikipedia?
Ich glaube natürlich der Alice, aber ich...
Wo hat denn die Alice das her? Da wollen wir doch
Das überlegen. Ist halt die Frage.
Das ist die Frage.
Ja, aber das passt ja auch nicht zusammen, weil im selben Artikel steht, 2009 wurde ein Dokumentarfilm gedreht, ausgestrahlt und dann steht 2008 der starb ARD sie.
Ausgestrahlt. Also das, ja, so hatte ich es mir nämlich auch
nicht so ganz.
Naja.
Ich weiß es nicht.
Wikipedia lügt.
Letztendlich ist es auch egal, ihr Blötschköpfe, also, ist doch wurscht.
Die Ausstrahlung ist 24. Januar 2009 und 14. Januar 2008 ist sie gestorben. So, das sind jetzt.
Vielleicht hat sie ein Private Screening gekriegt.
Das ist aus dem Rheinischen Post Viersen.
Illegal, BitTorrent oder wie das alles heißt, das da im Internet kursiert. Ich kenne mich da auch nicht aus, da mit dem dunklen Internet oder wie das heißt.
Ja, das war eine wunderschöne Fall, muss ich mal sagen. Und,
also, das war ein schöner Fall.
Das war eine richtig schöne rheinische
Geschichte.
Wunderbar. Zum Beispiel schön mal Bülleken auf, ne? Schön Eierlikör dabei.
Oh. Schöne Likörchen, schöner Hina. Schöne Likörchen. Ja. Das ist so, ne?
Jetzt haben wir keine Zuhörer. Alle Zuhörer sind weg jetzt.
Gut.
Das ist ein schönes Schlusswort übrigens.
Ja. Dabei sind. Mädchen, das hast du schön recherchiert, ne? Wunderbar.
Vielen Dank, Alice. Das war's mit Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 3, Folge 4 demnächst. Und da könnt ihr euch natürlich schon mal drauf freuen. Und ja, ich darf ja nicht sagen, lasst uns gerne Feedback da, aber ihr könnt uns natürlich gerne Feedback da lassen. Bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.